Ich war viel unterwegs in diesem Mai. Usbekistan erst. Seen im Ural. Jetzt auch noch Moskau. Am letzten Mittwoch im Mai hatte ich noch 2 Deutschstunden abzuhalten und gegen 8 Uhr abends war ich am Flughafen. Moskau war mir viel zu groß. Schon allein der Flughafen-Express fuhr eine Dreiviertelstunde ins Zentrum. Von dort ging es eine Ewigkeit auf der Ringbahn weiter. Und erst nach einer halbstündigen Busfahrt durch mittlerweile dunkle Straßen entstieg ich dem Bus. Prospekt Leninja 141. Vor mir ein 40-stöckiges Hochhaus, was laut Handykarte mein Hotel sein musste. In der Lobby fiel Marmor, goldene Kronleuchter, cremefarbene Ledersofas, auf denen niemand saß. Niebloche, dachte ich, gar nicht übel. Die pausenlos lächelnde Rezeptionistin im Nadelstreifen fand meinen Namen im System hinterlegt, überreichte mir die Schlüsselkarte für ein Doppelzimmer am 13. Stock. Ein Doppelzimmer? Fragte ich. Ja, ein Doppelzimmer. Ihr Kollege ist noch nicht eingetroffen. Er wird voraussichtlich gegen Mitternacht das Hotel erreichen. Ein Kollege von mir, aha. Ich rief Sabine an und ging mit ihr eine rauchen. Der Zufall hatte es gewollt, dass man sie ebenfalls auf diese Konferenz eingeladen hatte, da sie im Jekaterinburger Ableger des Bundes ausländischer Studenten schon seit Jahren mitarbeitete und sich dort anscheinend einen Namen gemacht hatte. Sie selber war Kasachin. 3 Jahre lang hatte sie die kasachische Diaspora unter den Jekaterinburger Studenten unserer Universität verwaltet, war Ansprechpartnerin für jedwede Art von Problem gewesen. Mittlerweile war sie im Disziplinarrat tätig. Wenn sich Nigerianer geprügelt hatten im Zimmer, wenn Ägypter auf ihrer Stube rauchten, wenn Alkohol gefunden oder sich wegen Ruhestörungen beschwert wurde, Sabine führte dann Disziplinargespräche mit den betroffenen Ausländern. Während man Russen oder Staatsbürger von Post-Sowjetstaaten wegen Rauchens im Wohnheim oder Ruhestörungen fast immer exmatrikulierte, so war dies bei Studenten aus der Ferne etwas schwieriger. Die konnte man nicht ganz so einfach rausschmeißen, auch weil sie viel Geld brachten. Da mussten zuallererst Gespräche geführt werden. Und Anlässe gab es genug. In den Jekaterinburger Studentenwohnheimen wurde nämlich Asig kontrolliert. Dies geschah durch die sogenannten SOPR, eine Abkürzung für Studentische Einheit zur Wahrung von Ordnung und Sicherheit. Es waren 8-köpfige Truppen in Uniform und Schlagstöcken, die abends über die Flure patrouillierten und auf Regelverstöße lauerten. Diese Mannschaften sahen aus wie eine Spezialeinheit der Polizei und nach mehrfachem besorgtem Nachfragen verängstigter ausländischer Studenten, die sich vor den SOPR erschrocken hatten und wissen wollten, ob etwas Schlimmes vorgefallen sei. Da sich die Uni genötigt, eine Stellungnahme auf Russisch und Englisch herumzuschicken und allen zu erklären, die SOPR auf den Wohnheimkorridoren dienten lediglich der Sicherheit und Ordnung der Gemeinschaft. Dass sich der sowjetische Kontrollwahn auch nach 32 Jahren noch so exzessiv äußern konnte, erstaunte mich immer wieder. Nach Beschwerden, die Sabine am laufenden Bande von den Petzen der SOPR-Einheiten entgegennehmen musste, koordinierte sie auch die Ankunft ausländischer Studenten in Jekaterinburg. Sie verwaltete lange Excel-Tabellen, wo hinterlegt war, welcher Student woher wann ankam und wer sich um ihn kümmern würde. Den Rest unserer Delegation würde ich morgen kennenlernen. Aus Jekaterinburg waren neben Sabine und mir noch 4 weitere Leute gekommen. Ganz hatte ich immer noch nicht verstanden, warum ich nun auch hatte kommen sollen. Aber vielleicht würde ich das ja morgen erfahren. Im Hotelzimmer fand ich dann Ali vor, meinen Kollegen. Er war sudanesischer Student, lebte in Tscheljabinsk und war schon drauf und dran, schlafen zu gehen. Beim reichhaltigen Frühstücksbuffet hatte ich geschlemmt, als würde ich für den Krisenfall vorsorgen. Sowas gab es ja nicht jeden Tag gratis, dachte ich mir und schaufelte Würstchen, Rühreier, Pizza, gebackene Bohnen und Hähnchen in mich hinein. Die Ruden-Universität lag keine 10 Minuten zu Fuß vom Hotel entfernt, wo ich dann die anderen aus der Delegation unserer Uni kennenlernte. Sie kannten sich alle bereits untereinander, waren Kollegen und alle arbeiteten sie im Bund der ausländischen Studenten Russlands. Jeder von ihnen vertrat eine bestimmte Semljatschistwa, also eine studentische Diaspora. Zifein zum Beispiel, der von den anderen liebevoll Zifeinchik genannt wurde, war Chinese aus der Provinz Harbin. Von den fast 5000 ausländischen Studenten Jekaterinburgs kam beinahe die Hälfte aus China. Eine Diaspora, der er vorstand. Veronika war eine schnippisch wirkende Kasachin mit langen hellblonden Haaren, silberglänzend manikürten Nägeln und einem leicht spöttischen Lächeln, mit dem sie träumerisch den Blick schweifen ließ. Sie stand der Semljatschistwa Kasachstan vor und war Sabinas Nachfolgerin. War Ansprechpartnerin, für knapp 800 kasachische Studenten, die alle größtenteils aus dem Norden des riesigen Landes nach Jekaterinburg kamen, das nur eine Nachtbusfahrt entfernt lag. Dann war noch Alisha gekommen, ein junger Tadschike, breit gebaut, Sprüche klopfend, dauergrinsend und ebenfalls Leiter seiner Semljatschistwa von etwa 200 Studenten. Schlussendlich war noch Jarkin unter uns, eine kleine Mongolin mit langen schwarzen Haaren, die sich etwas im Hintergrund hielt. Sie stand der mongolischen Semljatschistwa vor, eine schon überschaubarere Diaspora von 47 Studenten. Wenn auch nicht ganz überschaubar wie die deutsche oder von mir aus die europäische. Von uns gab es ja quasi niemanden mehr. Und vielleicht hatte man mich ja deswegen hergeschickt. Immerhin, mein Mitbewohner Ali hatte mir erzählt, in Tscheljabinsk studiere eine Deutsche namens Lea Drollenf-Deutscher oder so ähnlich. Er werde mir ihre Kontakte schicken. Sie studiere Wirtschaft, allerdings online und auf Englisch, deswegen sei sie meistens nicht vor Ort und reise herum. In Russland sei das Geld ausgegangen, wegen mangelnder Sprachkenntnisse könne sie auch nicht arbeiten gehen. Geldüberweisung, wir wissen es ja, ist eh schwierig gerade. Deswegen ist sie wohl nach Kirgistan, wollte da 4 Monate bleiben, keine Ahnung warum so lange. Ein Gong erklang, wir strömten in eine große Aula, wo bereits wichtige und ernste Männer in schicken Lederstühlen auf einem Podium saßen. Alle nach der Reihe das Wort ergriffen und selbst beweihräuchernde Reden hielten. 4 Stunden ging das so. Man sprach von der großartigen Zukunft der hier Anwesenden. Davon, dass wir Gewinner und dass die Zeiten nicht die leichtesten seien. Wohl sei die See rau zur Stund, die Weltpolitik ins Wanken geraten, ein in Schieflage geratenes Kräfteverhältnis in einer hochkomplexen, sich verkomplizierenden welt- und geopolitischen Gesamtlage. Aber wir stehen hier ein, der Beweis für die Freundschaft so vieler Völker, versammelt in diesem Raum. Menschen aus 167 Ländern studieren in Russland. Von Paraguay bis Indonesien. Von Afghanistan bis Simbabwe. Die Reden waren relativ langweilig, aber die Gesellschaft der anwesenden Leute stellte sich als hochspannend heraus. Mit Ausnahme von Westeuropa und Nordamerika war hier nämlich so ziemlich jede Weltregion vertreten. In den Genuss dieser Gesellschaft kam ich in etlichen Situationen. Man hatte, trotz vieler Reden und Veranstaltungen, großzügige Mittags- und Kaffeepausen sowie einen einigermaßen frühen Feierabend eingeplant, damit sich die Anwesenden vermischen und miteinander quatschen konnten. An einem Abend organisierte man uns eine Tour durchs abendliche Moskau. Eine Stadtführerin zeigte uns Kreml-Roten Platz, 2 Kathedralen. Im Bus saß ich neben einer redseligen Usbekin, die ganz aus dem Häuschen schien, dass ich vor kurzem in Taschkent gewesen war. Wir quatschten lange über ihre Heimat, bis der Bus einen weiteren Stopp einlegte. Jeder stand mal mit jedem und ich schloss Bekanntschaft mit hochinteressanten Menschen. Etwa mit Kiran, der aus Colombo kam, der Hauptstadt Sri Lankas, seit 3 Jahren in Russland studierte. Er sei ein sehr bekannter Mann in seiner Heimat, war dort leitender Politiker gewesen. Aber die Politik drifte dort in eine Richtung, die ihm nicht gefalle. Trotzdem, er sei Politiker durch und durch. Auch in Russland habe er eine Partei gegründet, die sich für die Rechte ausländischer Mitbürger einsetze. 90.000 Unterschriften habe er mit seinem Team bereits gesammelt. Janti aus Ägypten wohnte auf einem Zimmer mit Sabina. Sie war sehr verschämt und noch jung, keine 20 Jahre alt, lernte seit 6 Monaten Deutsch und wollte ständig mit mir üben. Ihr schien es nicht allzu gut zu gehen in Russland, sie tue sich schwer mit der Sprache, mit den Leuten und dem Wetter sowieso. Oft plage sie furchtbares Heimweh. Aber es sei gut, hier in Russland zu studieren. Aus ihrer Heimat fuhren Tausende zum Studium nach Russland. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimme. Annehmbare Bildung zu einem annehmbaren Preis, bei niedrigen Lebenshaltungskosten. Nach Deutschland wäre sie natürlich auch gerne gegangen, aber woher so viel Geld nehmen? Бежать по морю белой пеной по волнам. Morgens krachten Blitze vom Himmel und ein menschenfeindlicher Platzregen ergoss sich über die Stadt, sodass wir einfach in Sabinas Hotelzimmer saßen und dort Bier tranken, gemeinsam mit unserer Jekaterinburger Delegation. Veronika hatte Kopfweh, lag auf dem Bett mit halbgeschlossenen Augen, ab und zu kicherte sie über das Gesagte. Ich fragte Zifenchik, den Chinesen, ob es nicht schwer sei, einer so riesigen Diaspora vorzustehen. Er meinte nur, die Chinesen seien pflegeleicht. Da gäbe es nicht viele Probleme, die blieben unter sich, gingen nicht raus, studierten still vor sich hin und fertig. Ich glaubte ihm das sofort. In unserem Wohnheim lebten auch an die 300 Chinesen, aber man sah sie irgendwie nie. Viele bestellten Lebensmittel online, bevorrateten sich regelrecht. Manchmal sah man in der Eingangshalle meines Wohnheims 20 Chinesen vor riesigen Päckchen stehen, aus denen sie Lebensmittelverpackungen zogen und unter sich aufteilten. Konservierte Hühnerfüße, Gewürze für Hotpot und gezuckerte Tomaten waren darunter, aber auch jede Menge Kosmetik, die in China einen Bruchteil kostete. Sie zogen fette Zellophanverpackungen aus den riesigen Kartons, fremdaussehende Folien mit chinesischen Schriftzeichen überhäuft. Wir zeigten uns gegenseitig unsere Reisepässe. Sabina stutzte dann. Zifenchik, steht, dass du 25 bist, aber ich dachte, du bist 23. Und er lachte in sich hinein. Das sei eine lange Geschichte. Ihr müsst wissen, begann er, früher war ich großer Patriot. Heute nicht mehr, was zurzeit in China passiert, ist sehr schlecht. Aber als ich 16 war, wollte ich unbedingt meinem Land dienen und in die Armee. Also habe ich die Behörden bestochen, dass die meine Meldedaten ändern und mich 2 Jahre älter machen. Daraufhin beantragte ich einen neuen Pass, laut dem ich schon 18 war, und meldete mich bei der Armee. Das Timing war schlecht. 12-wöchige Grundausbildung und danach ging es direkt nach Xinjiang, wo die Uiguren den Aufstand probten. Unsere Kompanie wurde komplett aufgerieben, von 72 Soldaten haben nur 2 überlebt. Mein Kamerad und ich. Wilde Zeiten. Dann kannst du mit den Uiguren also nicht so viel anfangen, fragte Sabina frech. Die machen nur Probleme, kannst du vergessen, gab er zurück. Und wie ging es dann weiter, wollten wir wissen. Ich diente noch ein Jahr weiter, allerdings in einer ruhigeren Provinz. Man verlieh mir einen goldenen Verdienstorden für meine Tapferkeit. Vom Verteidigungsminister persönlich. Ärgerlicherweise habe ich ihn verloren. Mein Umzug ins 5. Wohnheim muss aus der Kiste rausgefallen sein. Wir mussten lachen. Ich wäre eh lieber im Wohnheim 8 geblieben, da wohnt meine Freundin und viele chinesische Freunde von mir. Im 5. Wohnheim sind vor allem Koreaner. Er hielt inne und musste auflachen. Wisst ihr, ich habe eine koreanische Mutter. Deswegen sehe ich nicht wie ein klassischer Han-Chineser aus. Daher halten mich die Koreaner auf meinem Flur immer für einen Landsmann. Die sind jünger als ich. Und dort ist es üblich, sich vor Älteren zu verbeugen. Deswegen verneigen die sich immer vor mir, wenn ich gerade in der Gemeinschaftsküche was koche oder ich im Fahrstuhl stehe, die Tür aufgeht und die dazukommen. Diese Verbeugerei ist viel zu lustig. Deswegen habe ich es bislang nicht aufgelöst. Ich machte den Fernseher an, auf dem Bildschirm russische Soldaten, die irgendeine ukrainische Stadt zu erobert haben schienen. Eine alte Babuschka umarmte sie, die Augen blind von Tränen. Kinder jubelten ihnen zu. 2 Jungs wurden befragt. Wie findet ihr die Ukraine? Die Ukrainer sind alle böse. Sie zerbomben unsere Gegend seit so vielen Jahren. Findet ihr es gut, dass wir euch befreit haben? Ja, wir finden das toll. Macht diese Scheiße aus, meldete sich Veronika nun doch mal von ihrem Bett zu Wort. Jarkin erzählte, bei ihr zu Hause in der Mongolei fürchtete man sich vor den Chinesen. Der riesige Binnenstaat war zwischen Russland und China eingeklemmt. Russen hingegen, die seien wie Brüder. Weswegen man sich auch auf die Russen verlasse, von denen man hoffte, China halbwegs in Schach halten zu können. Sind die Russen für euch Deutsche auch wie Brüder zurzeit? Fragte Sabina und lachte. War quasi nie besser, antwortete ich ironisch. Russische Presseschau. Verlesen werden erneut Nachrichten aus dem Telegram-Kanal Tapor. In Nizhny Novgorod zwang ein Verkehrspolizist einen Verkehrsteilnehmer, in ein Tastenhandy zu blasen. Der Fahrer dachte zuerst, dass das irgendeine schlauärschige Nanotechnologie sei, verstand dann aber, dass der Verkehrspolizist ihn einfach nur verarscht hatte. Aus Deutschland wurde ein Fall bekannt, in dem eine ukrainische Familie eine Wohnung verwüstet hatte, die ihnen von einem deutschen Ehepaar zur Verfügung gestellt worden war. Sie haben Glasschränke kaputtgeschlagen, das Sofa aufgeschlitzt und den Flachbildfernseher mit Exkrementen eingerieben. Letzteres sehen Sie auf dem Foto. Putin hat heute angekündigt, in 10 Jahren wird Russland besser leben. Bei den Schachjugendspielen in Jekaterinburg hat sich der städtische Bürgermeister blamiert. Er ging zu 2 schachspielenden Jungen hin und rät dem einen, seinen Läufer zu verschieben. Dabei übersieht der 9-mal kluge Ratgebende jedoch einen Springer. Der Gegenspieler kann den schlecht beratenen Schachmatt setzen. Ein russischer Fernsehsender wurde während eines Fußballspiels von einer ukrainischen Gruppierung gehackt. Eine Stimme rief immer wieder: "Brennt in der Hölle, ihr verschissenen Orks." Nichts Außergewöhnliches. Bei Amazon ist jetzt Babybekleidung mit der Aufschrift "I love cock" erhältlich. Tja, freier Westen. Ich nehme geflüchtete Ukrainerinnen auf. Nur für ernste Beziehung. Seit Beginn der Kriegshandlungen tauchen in den sozialen Netzwerken mehr und mehr Anzeigen von Männern aus Moskau und Umgebung auf, die sich Freundinnen unter den Flüchtlingen suchen wollen. Das russische Ministerium für Verbraucherschutz hat entschieden, den Datenverkehr von YouTube entschieden zu verlangsamen, um die Nutzung der Plattform in Russland zu behindern. Die Mona Lisa im Louvre wurde mit Kuchen beschmiert. Dies wurde von einem Mann getan, der sich als alte Frau verkleidet hatte und in einem Rollstuhl an das unsterbliche Gemälde herangefahren kam. Max Korsch, ein bekannter russischer Sänger, sagt alle Konzerte für dieses Jahr ab. Seine Begründung: Ihr habt es erraten, in diesem Jahr wird es keine Konzerte geben. Ich kann nicht überleben und Freude singen. Anmerkung, so heißt sein bekanntestes Lied. Wenn jeden Tag diese ganzen Leben genommen werden, passt auf euch auf, hoffentlich wird alles gut. Früh trafen sich die Jekaterinburger am Frühstücksbuffet. Ich war nicht der Einzige, der sich die Teller so vollhaute. Ein 4-Sterne-Hotel mit einem solchen Buffet war für niemanden von uns auch nur annähernd alltäglich. Ein Sudanese kam zu uns an den Tisch, fragte, ob er sich mit zu uns setzen könne. Er schien Sabina vom Sehen zu kennen. Der muntere Tadschike rückte einen Stuhl neben sich zurück. »Setz dich, Bruder, kein Problem, Bruder, kein Problem.« »Danke dir«, meinte der. Russisch war die Lingua Franca aller Konferenzteilnehmer. Für einen Europäer war das ungewöhnlich, bei uns wäre das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Englisch gewesen. Doch die Leute hier sprachen alle auf hervorragendem Niveau Russisch und mir gefiel, dass jeder seinen eigenen markanten Akzent hatte. »Wo kommst du her?«, fragte Alisher den Sudanesen. »Ich komme aus dem Sudan.« »Oh, ist das ein Dorf in Afrika?« Ein wenig verärgert hob der Sudanese die Brauen. Es klang ein bisschen so, als würde Alisher denken, er käme da aus einem Wüstendorf, 3. Strohhütte von links, wo ein paar Männer mit Lendenschurz rumsprangen. Nein, der Sudan ist kein Dorf, das ist mein Heimatland. Der Sudan befindet sich südlich von Ägypten. Okay, Sudan. Interessant. Wie leben die Leute so in Afrika? Krass arm, oder? Hat man einen Film über das Land gesehen? Da sah das alles irgendwie richtig kacke aus. Alle hungern und so. Sehr schmeichelhaft, dachte ich, und der Sudanese setzte zu einer Verteidigung an. Nein, nein, ich komme aus Khartoum, der Hauptstadt. Das ist eine Metropole wie Moskau, Jakarta oder jede andere Hauptstadt der Welt. Dass die Afrikaner in Russland ständig mit gewissen Vorstellungen und Klischees konfrontiert waren, hatte mir Malal schon zur Genüge erzählt, dass man Afrika für ein einziges großes Land hielt. Das galt nicht für alle. Malal selber kam aus Guinea und Leute, die sich ein bisschen auskannten, fragten ihnen immer: Oh, Guinea, welches? Denn es gibt ja 4 Guineas. Guinea-Bissau, Äquatorialguinea, Papua-Neuguinea und Guinea. Jede Nationalität hatte ihre Frage Nummer 1. So wie bei mir, welches Auto mein Vater führe oder warum studierst du nicht in Deutschland? Zurück auf der Konferenz hielten die lokalen Vorstände des Bundes Internationaler Studenten ein paar Reden. Gerade war der Vorsteher Südrussland vorne, ein Ghanaer, der seit 15 Jahren in Russland lebte. Sehr verehrte Studenten und Studentinnen, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir uns im Krieg befinden. In einem Informationskrieg. Glaubt nicht alles, was ihr hört. Die westlichen Staaten schießen massiv gegen Russland, verbreiten Falschinformationen. Wir müssen uns immer vor Augen halten, dass es sich dabei um ein zeitlich begrenztes Problem handelt, was sich auf unsere fruchtbare Zusammenarbeit nicht auswirken sollte. Und wie wir sehen, tut es das auch kaum. Die Anreisen ausländischer Studenten sind konstant. Nur aus Europa und den USA sind sie so gut wie weggebrochen. Aber seien wir ehrlich, aus diesen Ländern kamen auch früher kaum Studenten nach Russland. Wir sollten zusammenstehen und uns vor Augen halten, dass wir alle eine glänzende Zukunft vor uns haben. Wir alle sind Sieger. Veronika kaute an ihrem Kuli und lümmelte auf ihrem Stuhl herum. So viel Motivation, yippie, raunte sie mir sarkastisch zu. Aber bei allen positiven Seiten ist natürlich längst nicht alles gut. Sie alle, sehr verehrte Studenten, haben jetzt die Gelegenheit, sich über Missstände zu äußern. Und wir werden sehen, was sich machen lässt. Die Bürokratie müsse entschlackt werden, sagte ein Iraker. Völlig richtig, pflichtete ihm ein Indonesier bei. Man müsse vor allem die Registrierungspflicht vereinfachen und die Möglichkeiten zur Arbeitsaufnahme. Wenn ich in Russland eine Wohnung mieten will, dann kann ich mich auf den Kopf stellen. Ich finde keinen Vermieter, der mich offiziell bei den Behörden registriert. Das zwingt die Studenten auf dem Papier im Wohnheim wohnen zu bleiben, weil sich da die Uni um eine Registrierung kümmert. Und schwarz seine Wohnung zu mieten. Mit dem Risiko, dass es eine Razzia der Ausländerbehörde im Wohnheim gibt, welche dann feststellt, dass einige dort gemeldete Studenten dort gar nicht wirklich wohnen, was eine Ausweisung zur Folge hätte. Ein Liberianer erhob sich. Viel dringender ist, dass endlich etwas gegen den Rassismus unternommen wird, der nicht nur, aber vor allem uns Afrikaner betrifft. Der Mund des ghanaischen Redners zuckte. Es wurde still im Saal und die Afrikaner sahen betroffen zu Boden. Ihre Blicke verriet, dass jeder von ihnen etliche Geschichten zu diesem Thema zu erzählen gehabt hätte. Der Liberianer fuhr fort. Man kann in einer Gesellschaft verankerte Ressentiments nicht einfach abschaffen. Und Moskau und St. Petersburg sind im Allgemeinen sehr tolerant. Aber, liebe Freunde, wer von ihnen in Sibirien studiert oder im Prinzip in jeder beliebigen Kleinstadt, der wird auch wissen, es ist kein leichtes Leben, das man dort als Afrikaner führt. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. In unserer Stadt wurde ein burundischer Staatsbürger zu Tode geprügelt, vergangenes Jahr auf dem Campus. Die Täter wurden nie gefasst, ein rassistisches Tatmotiv wird angenommen. Derartige Fälle gibt es immer wieder in allen russischen Städten. Außerdem nehmen sich immer wieder afrikanische Studenten das Leben, weil sie in der Falle stecken. Gefangen einerseits in einem Land, das sie nicht wirklich akzeptiert, zum anderen unter einem unheimlichen Erfolgsdruck von Seiten der Familien in der Heimat. Abzubrechen und nach Hause zu fahren, ist vielfach keine Option. Der Russe, der dem Bund vorstand, ergriff das Wort, zählte Räte auf, an die Betroffene sich wenden konnten. Doch seine Worte schienen leer und ohne Bedeutung, die Stimmung blieb getrübt. Tatsächlich erstaunlich, wie unterschiedlich die Russen auf die Herkunft aus verschiedenen Ländern reagierten. Bei mir im Allgemeinen mit Erstaunen und Anerkennung, oft garniert mit »Oh, ich habe Familie dort«, »FC Bayern«, »Mercedes«. Malal hingegen wurde pausenlos auf schlechtem Englisch angesprochen. »Hi, let's take a photo«, er sagte dann, er spräche auch Russisch, dann lächelten die Gegenüber und redeten weiter auf Englisch. Oft wurde er auch ungefragt abgelichtet und Studenten fragten, aus welchem der vier Guineas er kam. Bei Johnny, meinem Kommilitonen, spulte sich ab und zu folgender Dialog ab. »Woher kommst du?« »Aus Ecuador.« »Das Stor.« »Was ist das?« »Ein Land in Südamerika.« »Was? Amerika? Warum bist du dann hier?« »Ich bin aus Südamerika.« »Amerika ist Amerika, was macht das für einen Unterschied?«
Эх, была не была, кони рвут у дела, кровью тронут осколок зари. Гибель, хмель да острог, посреди трех дорог, мы всегда выбираем все три. От любви пропадать, славить и проклинать, в сотый раз из огня в полымя. Облака Москвой и за нашей спиной города остаются дымя. Мы с тобой одною крови, мы с тобой одною боли, и живем мы, любим жадно, мы с тобой одною правды, крещены одним пожаром, сожжены одной гитарой, но себе мы сами судьи, и другими мы не будем. Я и жизнь, мы один на один. Пусть у края небес манят ангел.
Anlässlich des Informationskrieges, der sich ja gerade ereigne, hielt uns eine Rhetorikprofessorin nach der Mittagspause einen Vortrag über schwarze Rhetorik, Fake News und wie man diese erkenne. Wenn wir den kollektiven Westen betrachten, sehen wir ein zunehmendes Maß an internen Problemen auf gesellschaftlicher wie politischer Ebene. Werte und Ideale stimmen längst nicht immer überein, aber auch Wertevorstellungen in den jeweiligen Gesellschaften unterscheiden sich teilweise stark. Aufgrund des Internets und einer veränderten Debattenkultur ist ein Paradoxon entstanden. Einerseits sperren die Behörden relativ wenig Inhalte im Internet, abgesehen von einigen russischen Quellen, die bedauerlicherweise unzugänglich gemacht wurden. Aber gerade durch das freie Wort entsteht der Irrglaube, alle Informationen in der Zeitung seien zwangsläufig richtig und unverfälscht, frei von Propaganda, weil ja gar keine Zensur existiere. Aber andererseits herrscht eine um sich greifende Cancel Culture, die zu einer Selbstzensur jedes Einzelnen führt. Nicht nur, aber auch deswegen bilden sich Filterblasen, gesellschaftliche Schichten vermischen sich zunehmend weniger, Akademiker umgeben sich mit Akademikern, Arbeiter mit Arbeitern, Arme mit Armen. Am Tisch sitzen nur noch politisch Gleichgesinnte zusammen. Linke mit Linken, Rechte mit Rechten. Ein Verständnis für die Gegenseite verliert sich zusehends. Dies lässt die westlichen Gesellschaften erodieren. Ein Prozess, der in den USA deutlich weiter fortgeschritten ist als in Europa, aber dessen Tendenzen auch dort schon erkennbar sind. Dennoch rühmt man sich im Westen immer noch der Meinungsfreiheit und dem freien Wort und blickt auf Länder herab, wo dieses Recht der Meinung der Europäer zufolge nicht zu gelten scheint. Dabei ist diese Annahme in Teilen unwahr, es existiert keine absolute Meinungsfreiheit. Auch in Europa existiert sie nicht. So sind in Deutschland beispielsweise eine Reihe Schriften und politischer Symbole illegal. Das Hakenkreuz oder das Symbol der SS zum Beispiel. Aber das ist auch normal, denn die Überlegung dahinter ist: Wir müssen einen Spagat versuchen zwischen der maximalen Freiheit des Einzelnen auf der einen und bestimmten Verboten auf der anderen Seite, da ein völliges Fehlen von Einschränkungen zu extremistischen Tendenzen verleiten und damit wiederum die Freiheit des Einzelnen beschneiden könnte. In Russland hatten wir dieses Stadium Mitte der 90er. Es existierte keinerlei Zensur, okkulte Gruppen und Sekten wuchsen wie Pilze aus dem Boden. Zehntausende Jugendliche, die auf die schiefe Bahn gerieten wegen der ungeheuren Sogwirken alternativer Gruppen, im noch in den Kinderschuhen steckenden Internet, wurden gewaltverherrlichende und verstörende Inhalte verbreitet. Pornofilme kursierten auf VHS-Kassetten und wurden völlig unbeeindruckt an alle verkauft, die sie haben wollten. Bis man Ende der 90er erste Zensurgesetze beschloss. Zum Wohl der Allgemeinheit. Dieses Prinzip gilt im heutigen Russland mehr denn je. Wir müssen die persönliche Freiheit des Einzelnen, die ja in der Verfassung der Russischen Föderation als Grundrecht festgeschrieben ist, mit der Sicherheit der Allgemeinheit austarieren. Kein einfacher Balanceakt. Daher sah man sich auch zur Sperrung von Instagram, Facebook und Twitter gezwungen. Auf diesen Plattformen wird eine derartige Flut westlicher Propaganda oder Fake News bezüglich des Ukraine-Krieges verbreitet, dass hier unter Umständen die gesellschaftliche Stabilität gefährdet werden könnte. Der Westen wirft uns vor, wir würden mit Trollfabriken Einfluss auf die öffentliche Meinung anderer Staaten nehmen, indem Kreml-Trolle Unruhe in den Kommentaren stiften würden. Dabei nimmt der Westen genauso Einfluss auf die öffentliche russische Meinung. So wurde beispielsweise Russia Today in Deutschland von YouTube verbannt. Sabina schmunzelte und knuffte mir den Ellenbogen in die Seite. Darüber hinaus wirft der Westen uns vor, wir würden die europäischen Demokratien destabilisieren, indem wir Beziehungen zu rechtskonservativen Parteien unterhalten und diese finanziell unterstützen würden. Zu Le Pen in Frankreich zum Beispiel oder zur Alternative für Deutschland. Aber auch der Westen finanziert und unterstützt unerwünschte politische Strömungen in Russland. Die Nawalny Foundation zum Beispiel oder große NGOs. Das ist ganz gewöhnliches politisches Vorgehen. Das ist nichts, wofür man allein Russland anklagen könnte. Jeder von euch benutzt Instagram natürlich weiter, eben über VPN. Das ist normal und legal. Die Nachfrage nach VPN-Software ist in Russland seit Anfang März um 3000% gestiegen. Der technische Umweg dient ja eher als Erinnerung. Seid vorsichtig, was ihr da lest. Glaubt nicht alles, was ihr hört. Fake News zu verfassen ist nicht einmal schwer. Es gibt zahllose manipulatorische und rhetorische Taktiken und Kniffe, die die Glaubhaftigkeit entscheidend erhöhen. Es fängt bei Phrasen an, die angeblich Glaubhaftigkeit vermitteln. Es ist allgemein bekannt, dass. Es besteht kein Zweifel daran, dass. Ich hatte die Möglichkeit, mich davon zu überzeugen, dass. Oder die Mehrheit glaubt, dass. Man sollte diese Phrasen hinterfragen und sie als das sehen, was sie sind. Tumbe Wortklaubereien. Sie bieten die Möglichkeit, irgendeine Behauptung oder Wahrheit als gegeben und unverrückbar hinzustellen. Ebenfalls sehr beliebt, eine Statistik besagt, dass. Eine für den Normalbürger schlecht prüfbare Aussage, denn auch wenn die Statistik zitiert wird, hängt vieles von ihrer Interpretation und Verwendung ab. Ohne gehobene Statistikkenntnisse und viel freier Zeit wird man als normaler Mensch also höchstens einen Ordner voller ellenlanger Excel-Tabellen bei Verweis auf die Quelle vorfinden, die ohne fachkundige Auswertung faktisch wertlos ist. Der Informations- und Kommunikationsmarathon ist eine weitere Strategie. Einfach so viele Faktoren nennen, bis es zu einer Überlastung des Lesers kommt und der nicht mehr klar zwischen den Fakten differenzieren und diese einordnen kann. Außerdem können Augenzeugenberichte zitiert werden, die eine gänzlich gegenteilige Aussagekraft entfalten können, wenn man den Kontext abändert. Besonders hilfreich, man appelliert nicht an die Vernunft, sondern an die Emotionen. Bestes Beispiel dafür sind die Vorfälle in Butscha. Mit dem entsprechenden Bild- oder Videomaterial erwirkt man einen psychologischen Schock beim Leser, der eine massive emotionale Resonanz erzeugt, welche in der Regel objektive Schutz- und Filtermechanismen des Gehirns außer Kraft setzt. Wir erinnern uns: Leichen auf der Straße liegend, eine Frau mit rot lackierten Fingernägeln und einem Sack über dem Kopf, tot am Boden, ein Rentner, der vom Fahrrad geschossen wurde. Die Behauptung westlicher Medien und der Ukraine: Die russischen Streitkräfte zogen ab und am nächsten Tag bot sich dieses grauenhafte Blutbad. Das Bild einer verbrecherischen, kaltblütigen, gewissenslosen Killerarmee war geschaffen. Dabei gibt es zahlreiche Beweise, dass diese Bilder falsch sind. Erstens, unter den Toten trugen zahlreiche eine weiße Armbinde, das Erkennungssymbol dafür, dass es Verbündete unserer eigenen Armee sind. Zweitens, die Einberufung des UN-Sicherheitsrates wurde zweimal von russischer Seite gefordert, um Beweise vorzulegen. Großbritannien lehnte beide Male ab. Mit diesen Schreckensbildern sollte der Fokus der westlichen Öffentlichkeit von den ukrainischen Biolaboratorien abgelenkt werden. Drittens, auf den Videoaufnahmen ist teils zu erkennen, wie sich die vermeintlichen Leichen im Rückspiegel auftauchend plötzlich zu bewegen anfangen. Auf einer, in Anführungsstrichen, Leiche sind sogar leichte Atemzüge erkennbar. Bei weiteren Videos der ukrainischen Armee, welche die russischen Streitkräfte diskreditieren sollten, fand man heraus, dass jene Schnipsel aus dem Jahr 2015 stammten. Und die Tonspur stammte allen Ernstes aus einem Computerspiel. Kurzum, bei Fake News geht es darum, über eine lange Zeit einen verzerrten Blick auf die Welt zu schaffen. In diesem Fall das Bild der guten, heldenhaften Ukraine zu erzeugen, ringend um die ihr zustehende Unabhängigkeit, die das böse Russland und seine marodierende Armee aus dem Land jagt. David gegen Goliath. Der Konzern Meta schreckte dafür nicht einmal davor zurück, weltweit zur Tötung von Russen aufzurufen. Konkreter gesagt, zu verfügen, dass derartige Hasskommentare von der internen Zensur temporär nicht mehr entfernt werden sollten, um die ukrainische Position zu stärken. Ich fand diesen Vortrag ungeheuer spannend, wieder fühlte ich mich an Orwells 1984 erinnert. Ich musste es einfach fragen, meldete mich und sagte: Sie haben uns russische Internetseiten gezeigt, wo Fake News entlarvt werden. Sie haben uns russische Faktencheck-Fernsehsendungen gezeigt, die über angeblich falsche Fakten aufklären. Das ist für mich eine spannende Perspektive, weil ich aus Deutschland komme und man dort genau das auch tut. Bei uns sagt man, Butscha wurde von den Russen begangen. Dafür gibt es folgende Beweise, Punkt, Punkt, Punkt. Und in Russland das exakte Negativ davon. Hier sagt man, Butscha wurde nicht von den Russen begangen. Dafür gäbe es folgende Beweise, Punkt, Punkt, Punkt. Aber wem soll ich nun Ihrer Meinung nach glauben? Da wissen Sie, im Grunde gibt es kein richtig oder falsch, antwortete die Frau. So etwas wie eine philosophische, absolute Wahrheit gibt es nicht im Krieg. Jede Kriegspartei hat ihre eigene Wahrheit. Und die Wahrheiten, die existieren, können je nach Betrachtungsperspektive und Weltbild eben stimmen oder nicht. Wahr sein oder unwahr. Dieses Gedankenexperiment von richtig oder falsch, was ich in meinem Kopf durchspielte, wurde immer interessanter. Und ich musste an die Szene in 1984 denken, als die Hauptfigur am Ende felsenfest davon überzeugt ist, dass 2 plus 2 5 ergibt. Und der Hauptfigur das Wissen, früher einmal die Zahl 4 für das richtige Resultat gehalten zu haben, völlig irrig und unverständlich erscheint. Am Abend war schon die Abschiedsfete. Man hatte große Buffettische in der Aula aufgestellt, kleine Partypicker mit Schrimps und italienischem Käse in leichter Weinsauce. Lachskanapés, bekömmliche Salate standen bereit. Und wir standen herum, die Musik war zu laut. Wir gingen schon gegen 8 und Delegation Jekaterinburg machte sich zu einem Abendspaziergang auf. Es war zwar kalt, aber zumindest regnete es nicht und wir bummelten durch die wenig spannende Schlafstadt des Vororts, in dem wir uns befanden. Wir kauften eine große Flasche Wodka und Cola zum Mischen, setzten uns auf 2 Bänke in einem Innenhof und plauderten. Ein chinesischer Kumpel von Zifeinchik war dabei, ferner wie der Yanti aus Ägypten, die noch nie Wodka getrunken hatte und die schon nach einem Gläschen zum Spielplatz hinter uns rannte und völlig von der Rolle zu schaukeln begann, auf Arabisch singend. »Bist du oft bei den Pyramiden von Gizeh?«, fragte Sabina sie spaßhaft. »Noch nie, das ist was für Touris«, gab sie zurück und schaukelte weiter. Ich verstand mich gut mit der Mongolin, sie erzählte mir viel aus ihrer Heimat. Und am nächsten Morgen, als alle noch rumkaterten, machten wir einen langen Spaziergang durch unser Viertel. Während sie mir von ihrer Heimatstadt erzählte, in der Westmongolei, 40 Busstunden von der Hauptstadt entfernt durch die Steppe. Sogar ihre Stadt, das wäre nicht so, wie ein Russe sich eine Stadt vorstelle. Weit verstreute Häuser, teils Kilometer entfernt voneinander. Viertel, in denen winters die Joten stünden, weil da die Nomaden überwinterten, bis sie im Frühling wieder aufbrechen. Aber zu weit weg, ich war schon fast ein Jahr nicht mehr da.
Она по ту сторону стекла, и я бы открыл ей, если бы я знал, где здесь дверь. Список кораблей никто не прочтет до конца, кому это нужно увидеть там свои имена. Мы шли туда, где стена, туда, где должна быть стена, но там только утро и тени твоего лица. Оторвись от земли, северный цвет. Ты знаешь, как должно быть в конце. Отпои меня нежностью своей подвенечной земли. причин, чтобы быть осторожным. В доме зверь, вороника на крыльце.
Und dann endete das Semester. Wie auch schon im letzten Jahr war absehbar, dass die Prüfungszeit sehr entspannt werden würde. Zwei Prüfungen würden wir schreiben. Beide leider am 2. Juni, was mich nicht sehr begeisterte, denn der 2. Juni war mein 24. Geburtstag. Die Ferien lagen vor mir, endlos lang, wieder bis Anfang Oktober. Ende Juni würde ich ein Pflichtpraktikum absolvieren müssen, in einer touristischen Einrichtung. Ich organisierte mir einen Praktikumsplatz im Restaurant Hans, dem namhaftesten deutschen Restaurant der Stadt, wo man mich ohne Zögern einzustellen bereit war. Ich hatte viele Pläne. Ich würde wieder nach Usbekistan reisen. Dort war diesen Sommer volles Programm. Ich würde Mushtari treffen, Ibrahim, Ilya und Aimgul. Außerdem würde Hilola gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester dort sein. Sowie Dasha mit ihrem Freund Vlad. Außerdem planten drei deutsche Freunde nach Usbekistan zu fliegen, die eigentlich nach Russland hatten kommen wollen, sich wegen der Kriegswirren aber derzeit nicht dorthin trauten. Doch zunächst 1,5 Monate in Jekaterinburg, unbeschwerte Sommertage, so hoffte ich zumindest, wo es doch pausenlos regnete und eher Herbstwetter herrschte. Schachspiele mit Jarkin, lange Radtouren, Wanderungen waren geplant, Umtrünke in der Natur, Zelten in der Steppe, Treffen mit Freunden, Spaziergänge. All das unter den weißen Nächten des Urals. Weiße Nächte ist vielleicht übertrieben, doch die Nächte waren bereits so kurz, dass die Sonne nur für wenige Stunden hinter dem Horizont verschwand, sodass der Horizont selbst mitten in der Nacht silbrig hell blieb und die Dämmerung bereits um 3 Uhr morgens begann. Trotz der 2 Prüfungen wollte ich mir ein gewisses Sonderprogramm nicht nehmen lassen. Gegen Mitternacht versammelte ich mich im Park hinter den Wohnheimen mit Malal, mit Hilola und mit ihrer Mitbewohnerin Darina. Die drei gratulierten mir, wir tranken ein paar Büchsen Bier. Der Himmel war wolkenlos. Ausnahmsweise. Wir prosteten uns zu und Hilola schaffte es sogar mal für ein paar Augenblicke, ihre nervenaufreibende Bachelorarbeit zu vergessen. Malal ging dann um 1:30 ins Wohnheim zurück. Wir Verbliebenen hatten jedoch andere Pläne. Eine Morgenradtour. Bereits um 1:30 radelten wir los. Ich hatte mir ausgerechnet, dass wir zum Verlassen der Stadt 1,5 Stunden brauchen würden. Und dann die Dämmerung begänne, wenn wir schon in der Taiga sein würden. Ziemlich müde, aber auch vorfreudig, schwangen wir uns auf unsere Fahrräder. Die Straßen der Stadt weitestgehend verwaist, aus manchen Kneipen drang verwaschene Musik. Betrunkene stolperten nach Hause vor KFC und McDonald's, saßen die Nachtschwärmer und tankten Energie für die weitere Nacht. Als wir die Vororte erreicht hatten, hing bereits eine bleierne Dämmerung über der Stadt. Rechte Hand verfallene Industrieruinen, linke Hand völlig verwahrloste Autowerkstätten und Schrottplätze, die Straße kaputt und von Schlaglöchern übersät. Straßenhunde musterten uns wachsam, das Quietschen und Rattern von Güterzügen schallte vom nahegelegenen Rangierbahnhof zu uns herüber. Eine endzeitliche, apokalyptische Stimmung lag über dem Industriebezirk. Hinter den Gleisen war die Stadt endlich zu Ende. Wir radelten eine schmale, frisch geteerte Straße zwischen kraftvollen, reich belaubten Birken entlang. Die Vögel im Erwachen begriffen und uns begrüßend mit ihrem morgendlichen Gesang. Der Himmel färbte sich allmählich um, Wolkenfetzen erstrahlten in zartem Rosa und verwaschene goldene Lichtflecke fielen auf die hellen Birkenstämme. Nirgendwo Autos, nirgendwo Menschen. Wir rasteten, schlürften Kaffee aus meiner Thermoskanne. Hinter ein paar Baumreihen glitzerte ein weiterer See in verschlafenem Morgenlicht. Schließlich tauchte die Sonne hinter dem Horizont auf, vertrieb die klamme Morgenkälte und um 5 Uhr morgens war es bereits behaglich warm geworden. Doch die winzigen Dörfer, die wir hin und wieder passierten, schliefen noch. Eine Mutter an Darinas Sattel hatte sich gelockert. Mangels Werkzeug, um sie wieder festzuziehen, schaukelte sie auf dem Leder hilflos hin und her. Am nächsten Dorf gingen wir also auf die Suche nach einer bereits erwachten Seele, die uns Werkzeug leihen würde. Wir bogen von der Straße ab, auf rustikal idyllische Dorfwege. Beiseits der Straße die typischen Holzhäuschen, etwas verfallen und heruntergekommen. Die Fenster von pittoresk bemalten Verzierungen umgeben. Die Grundstücke verwildert und von Gestrüpp überwachsen. Auf einer Waldlichtung rasteten wir. Die Sonne wärmte uns. Ich trank ein Bier und wir waren todmüde und euphorisch zugleich. In einer Kleinstadt angekommen, beendeten wir die Reise an einem See, legten uns ins weiche Gras und schliefen. Es ging ein sanfter Wind in der Mittagshitze, der in den Birkenkronen raschelte. Und verschlafen sahen wir einem Angler zu, der in weiter Ferne seine Rute auswarf, eine rauchende Pfeife im Mundwinkel und ein Kofferradio neben seinem Hocker. Und durch die Stille waberten hin und wieder Fetzen von Musik zu uns hinüber.
Чего ты не можешь заснуть ночью? Мы с тобой одной крови. Мы с тобой одной крови.
Wenn ihr die Folgen gehört habt, würde ich mich wie immer riesig über eine Rückmeldung und ein Feedback freuen. Was hat euch gefallen, was nicht? Schreibt mir gerne an podcast-tiefschnee@gmail.com. Ich freue mich über jede eurer Nachrichten. Bis bald.